Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro und einem guten Rat in der Hand. Hört diesen Podcast bis zum Schluss, denn nicht nur geht er auf den Wunsch eines geschätzten Hörers zurück, nein, er wird euer Leben auch einfacher machen, denn wir sagen euch in diesem Podcast, wie man besser Ratschläge annehmen und auch geben kann. Gegen Beratungsresistenz, für mehr sinnvolle Ratschläge, für ein besseres Leben. Man muss die Latte ja auch ordentlich hochhängen, um unten durchzupassen. Also, mit dabei die Single-Coachin Sarah Neu, die Menschen hilft, nicht immer auf dieselben reinzufallen. Der Wirtschaftspsychologe Winfried Neun, der Firmen rät, mal Neues auszuprobieren, sonst sterben sie. Und die Unternehmensberaterin Ingrid Gerstbach, die wandtattooartige Ratschläge, sagen wir, nicht so wahnsinnig gerne annimmt.
Also ich hasse so ideelle Ratschläge, so à la folge deinem Herzen oder tu, was du glaubst oder alles wird gut, wenn du nur daran glaubst. Das sind so diese Ratschläge, auf die ich sehr allergisch, bitte?
So Wandtattoo.
Ja, genau, diese Wandtattoos, diese typischen, genau, wo jemand vorbeigeht und irgendwie alles besser weiß, überhaupt keine Ahnung hat, aber so folge nur deinem Herzen und alles wird gut. Das ist
Carpe diem, ist doch super.
Ja, ist super, wenn das auch selber täte. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema. Leute geben gerne Ratschläge, obwohl sie eigentlich gar nicht in dieser Situation sind oder indem sie sich über meine Situation erheben und aus einem falschen Blickwinkel heraus Ratschläge geben und sich dann wundern, dass diese nicht angenommen werden.
Das heißt, für dich persönlich, dass du einen Ratschlag gut findest und auch annehmen kannst, ist es wichtig, dass der andere sich in deine Situation hineinversetzen kann, möglicherweise auch die Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringt, um den Ratschlag überhaupt erst erteilen zu können, also einen gewissen Status erlangt hat?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er einen gewissen Status braucht, sondern ich glaube, dass derjenige, der einen Ratschlag geben sollte, zumindest ein paar Fähigkeiten mitbringen sollte, so wie Empathie, aktives Zuhören, sich in die Situation besser hineinversetzen zu können. Und was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass er die Fähigkeit hat, mich zuerst mal zu fragen, ob ich überhaupt einen Ratschlag hören möchte oder ob ich vielleicht einfach nur jammere oder irgendwie einfach gern Mitleid hören möchte. Weil das ist oft das eigentliche Problem, wenn jemand um einen Ratschlag fragt oder bittet, möchte er nicht unbedingt wirklich einen hören, sondern ganz oft geht es auch nur darum, dass jemand ballastlos werden will, dass jemand bemitleidet werden möchte, aber nicht immer, dass er tatsächlich einen Rat hören möchte.
Also das heißt, wie sollte man vorgehen, idealtypisch, wenn man einen Rat geben will, darum bitten sozusagen oder fragen, darf ich einen Ratschlag geben?
Also es kommt immer auf die Situation an. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, er hätte gerne deinen Rat, dann würde ich mir mal die Frage anhören und schon versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, ob es wirklich darum geht, einen Ratschlag zu erteilen. Das hört man ganz oft schon anhand der Fragestellung, ob das jetzt mehr ist, dass sich jemand über etwas beschwert und dann ein Fragezeichen hinten dran hängt oder ob es wirklich darum geht, dass er verzweifelt ist oder einfach gerne eine zweite Meinung zu etwas hören würde. Dann wird die Einleitung auch anders lauten. Dann geht es eher darum zu sagen, mich würde interessieren, was du dazu meinst. Und wenn ich das Gefühl habe, dass derjenige eigentlich nur jammern möchte oder eigentlich einfach sein Herz ausschütten möchte, dann kann ich ihm das auch sagen und sagen, ich habe das Gefühl, dass du einfach nur jemanden brauchst, der dir zuhörst. Ist das richtig? Dann tue ich das gerne. Aber wenn du wirklich meinen Ratschlag hören möchtest, dann würde das so und so lauten.
Gibt es denn Menschen, die so beratungsresistent sind, dass sich das alles erübrigt, was du eben gesagt hast?
Ich glaube, dass solche Menschen existieren tatsächlich, die lassen sich aber ungern Ratschläge geben, beziehungsweise fragen die erst gar nicht nach Ratschlägen. Es gibt dazu eine ganz interessante Studie, die sagt, dass Menschen, die gerne Macht haben wollen oder die machtbesessener sind als andere, erst gar nicht nach Ratschlägen fragen, sondern Ratschläge erteilen. Und je lieber jemand Ratschläge gibt, desto mehr ist er eigentlich an der Macht interessiert. Weil wenn du jemandem einen Ratschlag gibst, dann stellst du dich automatisch über diese Person. Du weißt es ja besser und schließlich fragt er dich ja um Rat. Das heißt, er lobt dich für deine Kompetenz, für dein Wissen. Das ist eine Art Bauchpinselei. Und jemand, der resistent ist gegen Ratschläge, hält sich für gewöhnlich eh für besser oder für allwissender. Und der fragt das gar nicht.
Mir fällt da spontan ein sehr prominentes Beispiel ein. Der US-Präsident ist so einer, der immer gerne weiß, wie man es besser macht. Aber nicht so wirklich beratungsempfänglich ist, möchte ich es jetzt mal nennen vielleicht. Oder nicht so wirkt zumindest.
Ja, und das wird ja auch für die Studie sprechen.
Ja, genau, deswegen fällt es mir ein. Warum geben wir denn überhaupt Ratschläge? Wir könnten ja auch einfach unsere Klappe halten.
Ja, aber wir sind ja Menschen, die an sich sehr gerne helfen wollen. Also viele von uns haben ein Bedürfnis, anderen zu helfen und zu unterstützen. Und es ist natürlich eben dieses, wenn dich jemand um Rat fragt, dann fühlst du dich geschmeichelt. Dann möchtest du helfen, dann hast du das Gefühl, derjenige, der bewundert dich vielleicht, der weiß um deine Kompetenz. Und dann wollen wir natürlich auch einen guten Ratschlag geben und vor allem wollen wir einen geben, den der andere auch befolgt. Also niemand gibt gerne Ratschläge und wohlwissend, dass der andere den dann nicht folgt. Das ist etwas, was Menschen so gar nicht gerne haben.
Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du bist Unternehmensberaterin. Gleichzeitig habe ich gesagt, dass Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater jetzt nicht immer den allerbesten Ruf haben. Ich denke, da sind wir einer Meinung möglicherweise. Was motiviert dich, das trotzdem zu machen? Du hast ja jetzt selber gerade erklärt, dass Ratschläge geben eigentlich oft in der Enttäuschung auch enden kann für einen selber. Warum glaubst du, dass du das gut kannst und machst es dann am Ende auch?
Also ich gebe deswegen auch sehr gerne Ratschläge, weil ich gerne versuche, Menschen zu helfen, verschiedene Wege zu sehen und neue Handlungsoptionen aufzuzeigen. Das ist für mich ein wesentlicher Faktor, damit Erfolg überhaupt funktionieren kann, dass ich auch dorthin zeige oder dorthin greife, wo der Schmerz sitzt. Wenn jemand eine Beratung braucht, dann holt er oft den Berater, weil etwas ja nicht so gut läuft. Und wir alle Menschen haben blinde Flecken und als Berater sehe ich meine Aufgabe darin, auch mal auf diese blinden Flecken hinzuweisen und das tut weh. Und wenn etwas weh tut, dann wehren sich Menschen und auch Unternehmen und schießen normalerweise gegen denjenigen, der weh tut, weil das irgendwie das Einfachste ist. Und deswegen musst du als Berater auch, ja, das eine oder andere ganz gut aushalten können, wenn du letzten Endes wirklich helfen willst.
Also in meiner dickes Fell brauchst du.
Ja, du brauchst ein dickes Fell und halt auch das Wissen, dass du das Richtige tust, was nicht immer der Fall ist. Wir können uns als Berater ja auch jederzeit irren oder einen falschen Ratschlag geben. Das hat aber andere Konsequenzen, als wenn ich es jetzt im privaten Bereich mache.
Also verstehe ich, wenn du als Unternehmensberaterin unterwegs bist und Ratschläge gibst, dann trittst du ja professionell auf, hast auch vielleicht was ganz anderes an. Wenn du jetzt aber als Freundin oder als Ehefrau oder als Tochter Ratschläge gibst, dann kann das ja ganz andere Konsequenzen haben. Was sollen wir daraus lernen? Sollen wir keine Ratschläge mehr geben im persönlichen Bereich?
Nein, sondern uns vielleicht ein bisschen anders in die Situation hineinversetzen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die finde ich in diesem Rahmen ganz interessant. Da wurden die Probanden gefragt, ob sie einem frisch gebackenen Biologieabsolventen eher raten würden, dass er sein Studium, seinen Traum vom Studium, vom Medizinstudium fortsetzt oder ob er in einem pharmazeutischen Unternehmen arbeiten sollte. Das Ergebnis war, dass die Personen dem Biologen gesagt haben, er sollte doch seinem Traum folgen, wenn sie quasi für die andere Person den Rat gegeben haben. Während wenn sie für sich den Rat gegeben hätten, also wenn sie sich in den Biologen hineinversetzt hätten, dann hätten sie gesagt, geh doch arbeiten in das pharmazeutische Unternehmen. Wir geben also eher einen ideellen Rat, Folge deinem Herzen Ratschlag oder wie du so schön vorher gesagt hast, ein Wandtattoo Ratschlag, wenn wir weiter weg von der Person sind. Wenn es um uns selber geht, dann denken wir viel rationaler, viel konsequenter, viel näher am Realismus.
Wann hat dir zuletzt jemand einen schlechten Rat gegeben?
Einen schlechten Ratschlag habe ich bekommen das letzte Mal, wie es um die Essensauswahl gegangen ist in einem Lokal und zwar vom Kellner selber. Und da gibt es einen ganz guten Tipp. Ich habe nämlich gefragt, was ist denn das Tagesgericht und nicht, was würden Sie denn essen? Und das macht einen Unterschied. Wenn du nach dem Tagesgericht fragst, dann bekommst du das, was er oder sie gerade verkaufen muss, weil es gerade da ist in Massen. Und wenn man aber fragt, was würdest du denn gerne essen, dann spreche ich ihn direkt an und spreche auch wieder seine Kompetenz und seinen Geschmack an und da möchte er glänzen. Das heißt, er wird mir das empfehlen, was wirklich gut ist. Und da bin ich selber in meine eigene Falle getappt.
Leider baden gegangen. Schöner Tipp von Ingrid Gersbach, Unternehmensberaterin und Kolumnistin, hat uns erklärt, wie man am besten Ratschläge erteilt und wie man auch Ratschläge annehmen kann. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich sag Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder kennt ja diesen einen Menschen, der oder die immer wieder auf denselben Typ Mensch reinfallen. Vor allem in der Liebe oder dann auch mal wieder mit dem oder der Ex schlafen, obwohl man genau weiß, das ist nicht gut. Der nächste Morgen ist nicht toll, vor allem, weil es einfach nur Nähe simuliert vielleicht. Warum machen wir gerade in der Liebe immer wieder dieselben Fehler und wie kann man das vielleicht abstellen? Das wollen wir jetzt besprechen mit Sarah Neu aus Köln. Sie ist systemische Beraterin und hat vor allem Singles und Paare in ihrer Praxis. Hallo Sarah.
Hallo Dominik.
Was sind denn das für Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich mache immer denselben Fehler in jeder Beziehung oder ich falle immer wieder auf dieselben Männer oder Frauen rein?
Das sind Menschen wie du und ich. Da gibt es keine, da gibt es keine bestimmten Raster oder bestimmte Typen von Menschen. Das sind im besten Fall Menschen, die eben auch bereit sind, Dinge zu verändern, vor allen Dingen.
Okay, und die kommen tatsächlich zu dir und sagen, ich habe dieses Problem, ich gehe immer wieder zu meiner Ex, zu meinem Ex, um mit der was auch immer zu machen. Oder kommen die zu dir und haben so ein undefiniertes Gefühl, dass irgendwas nicht richtig läuft in ihrem Liebesleben?
Sowohl als auch. Es kommen Menschen, die eben einfach so ein subtiles Gefühl von Unzufriedenheit verspüren. Es kommen aber auch Menschen, die ganz klar sagen, ich bin jetzt so lange Single, ich möchte jetzt wissen, warum stehe ich mir selber im Weg oder sind es eben irgendwelche Blockaden, Muster oder sonst was. Ich möchte da jetzt hintergucken. Ich möchte, der Leidensdruck ist zu groß. Genau, also eigentlich beides.
Jetzt auch wenn man nicht sozusagen, hast du ja gerade schon gesagt, dass die Leute im Prinzip aus allen Ecken und allen Herkünften und so weiter kommen und man da nicht sozusagen die kategorisieren kann irgendwie, aber gibt es vielleicht den einen Grund, warum die dieses Muster nicht durchbrechen können, warum die immer wieder rückfällig werden, den einen Punkt, der sie alle eint?
Also es ist schon häufig der Fall, dass Ängste dahinter stehen. Ganz klar. Woher die kommen oder was für Ängste das sind, das ist tatsächlich wieder sehr individuell verschieden. Aber Ängste ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Generell in Sachen Liebe, in Sachen sich einlassen, in Sachen Beziehungen führen. Ja, ich würde sagen, das vereint sie so ein wenig.
Okay, und wie geht ihr dann vor? Was sind so die ersten Schritte?
Wir gucken uns nicht an, was machen sie immer wieder falsch, sondern fragen, warum macht der Mensch oder diese Person immer wieder denselben Fehler, beziehungsweise welche Funktion hat das eigentlich, welchen Nutzen hat das? Also wir kehren das so ein bisschen um und schauen, was bringt mir dieses problematische Verhalten? Und das ist tatsächlich oft immer wieder dasselbe Thema, nämlich die Angst vor Veränderung. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was wir ja haben, wenn wir nichts anders machen, wenn wir nicht mutig sind, wenn wir uns nicht einlassen, aufrechtzuerhalten. Es geht ganz viel darum, dass wir zusammen erarbeiten, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, was brauche ich denn eigentlich in Beziehungen, was wünsche ich mir von meinem Partner, dass wir den Kompass so ein bisschen einstellen und dann natürlich uns auch Bewältigungsstrategien überlegen, falls sich der Ex wieder meldet oder falls ich wieder jemanden kennenlerne und ich merke, ich gehe in mein altes Muster zurück, weil ich eben Angst habe, irgendetwas anders zu machen, meine Komfortzone zu verlassen, mutig zu sein.
Jetzt will ich gerne nochmal auf dein Betriebsgeheimnis zu sprechen kommen. Das ist ja ein Thema, du hast es selber schon angesprochen, dass viele auch Freundinnen und Freunde, also Bekannte jetzt meine ich, belastet auf eine Weise, weil Leute immer wieder ankommen mit denselben Typen, die den Leuten nicht gut tun und dann heulen sie die anderen voll, ich übertreibe jetzt ein bisschen und sagen, Mensch, jetzt habe ich schon wieder so einen süßen Typen kennengelernt, aber irgendwie, oder eine tolle Frau, aber. Was sollen Freunde in so einem Fall dann tun oder sollen sie am besten einfach gar nichts tun?
Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, also alles ist auf jeden Fall besser als Ratschläge geben. Denn Ratschläge sind auch Schläge, sage ich immer. Genau. Anstatt Ratschläge zu geben oder vielleicht auch genervt zu sein von der Freundin oder dem Freund, macht es vielleicht Sinn, das ist so ein bisschen Typsache, entweder den Freund oder die Freundin sanft zu konfrontieren tatsächlich, sehr klar zu sagen, du pass mal auf, irgendwie habe ich das Gefühl, das hatten wir doch jetzt schon ein paar Mal. Wie kann das denn eigentlich sein? Also lass uns doch mal drüber sprechen, was brauchst du denn, damit du irgendwie in Zukunft, dass es dir da besser geht? Also so ein bisschen provokativ, konfrontativ. Wenn man da nicht der Typ für ist, dann ist die andere Variante tatsächlich Fragen zu stellen. Den Freund, die Freundin mit Fragen zu begegnen und dadurch Verständnis zu generieren. Das heißt, anstatt eben zu sagen, hey, mach das doch mal so oder mach doch jetzt mal das, also Ratschläge, tatsächlich zu sagen, Sag mal, was glaubst du denn, warum dir das immer wieder passiert?
Radstreicheleinheiten.
Genau, so ein bisschen. Aber durch Fragen bringen wir den Ball wieder zurück zu der Person. Und diese Person muss vielleicht auch anfangen oder fängt im besten Fall an, darüber nachzudenken, okay, was, vielleicht ist es ja wirklich irgendwie, muss ich irgendwas anders machen? Also sie kommt vielleicht ins Nachdenken. Und das ist auf jeden Fall besser, als wenn man eben von anderen hört, was man besser machen sollte. Ich bin sowieso überzeugt davon, wenn der Mensch das selber für sich nicht erkennt, dass er vielleicht Beratung braucht oder dass er irgendwie was anders machen könnte, sollte, dann kann man da auch von außen eben gar nicht viel tun.
Sagt Sarah Neu, systemische Beraterin aus Köln. Zu ihren Klienten zählen vor allem auch Singles, die beratungsresistent sind und vielleicht immer wieder auf dieselben Typ Mensch hereinfallen oder sich in die verlieben. Das sind ja vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge. Vielen herzlichen Dank, Sarah.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Haben wir so noch nie gemacht, werden wir auch nie so machen. Ist leider kein Klischee aus einer nervigen Berliner Behörde, wo man keinen Termin bekommt, sondern das ist Alltag in deutschen Unternehmen. Ein bisschen auch und manchmal auch bei uns hier im Haus. Ja, nichts verändern, ja, nichts ausprobieren und vor allem Beratung nicht zulassen und sich dann am Ende wundern, dass man eben doch kein Global Player ist, dass man irgendwie im Konzert der Großen nicht mitspielen darf. Glaubt man dem Wirtschaftspsychologen Winfried Neuen, dann ist das ein recht großes Problem in der deutschen Wirtschaft. Das hat er zumindest vor kurzem in der Wirtschaftswoche geschrieben. Hallo Herr Neuen.
Hallo.
Sie haben ja einen Appell in der Wirtschaftswoche geschrieben, dass deutsche Unternehmer mal was Neues zulassen müssen. Wir kommen gleich auf diese These zu sprechen. Ich würde gerne aber erstmal wissen, wie steht es denn eigentlich um Ihre eigene Beratungsresistenz? Sind Sie offen für Ratschläge?
Ja, ich bin offen für Ratschläge. Das sieht man daran, dass ich selber Beiräte habe, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die mir immer neue Ideen einbringen und gerade im Rahmen der Digitalisierung wir im Moment dabei sind, eigene neue digitale Programme anzubieten für unsere Kunden, was natürlich für mich als einer, der 57 Jahre alt ist, auch eine gewisse dramatische Veränderung beinhaltet, aber mir sehr viel Spaß macht. Also ich mache das selber auch sehr gerne.
Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, habe ich gehört, mit dieser Digitalisierung.
Absolut, absolut. Sehr viele sogar.
Bezüglich dieser These, dass deutsche Unternehmen zu wenig Neues zulassen, was passiert denn, wenn sie das tun?
Ja, das Problem, was wir dabei haben, ist, dass wir natürlich in der jetzigen Zeit, in der wir gerade auch was die Digitalisierung anbelangt leben, es eine Zeit ist, in der sehr viel Dynamik und Veränderung notwendig ist, um überhaupt in der Zukunft zu überleben. Und jedes Unternehmen, was sich eben hier weigert, mitzumachen und aktiv mitzugestalten, wird früher oder später in seinen Märkten beträchtliche Probleme bekommen. Sowohl auf dem Absatzmarkt als auch auf dem Arbeitsmarkt, weil auch auf der Arbeitsmarkt natürlich aufgrund des Fachkräftemangels viele Neuerungen des Umgangs mit Mitarbeitern, neue Arbeitszeitmodelle zu großartigen Veränderungen führen muss in den Unternehmen. Und wenn diese das nicht tun, dann haben wir halt ein Riesenproblem, dass die irgendwann richtige Probleme bekommen.
An welchen Änderungsvorschlägen stoßen denn die meisten an? Also wer ist besonders beratungsresistent und in welchem Gebiet?
Also da kann man genau festlegen, auch wo es eigentlich krankt. Es war ja lange die These, dass es daran liegt, dass ältere Arbeitnehmer oder Führungskräfte da nicht unbedingt bereit sind, sich zu verändern. Das hat sich etwas verändert. Da sind heute doch auch sehr viele Jüngere, die Probleme damit haben, etwas zu verändern. Und man kann es im Prinzip auf drei Personengruppen zusammenfassen. Da haben wir einmal den Besserwisser in den Organisationen, der jegliche Art von Veränderung versucht, mit noch besserem Aussagen und mit ich weiß es besser, ich kann es besser zu negieren. Das ist eine der größten Gruppen, die wir in unseren Studien erkannt haben. Die zweite Gruppe sind die Verdränger, die die Veränderung einfach nicht wahrhaben wollen. Die tun so, als bräuchten sie es gar nicht, als wäre es nicht besonders wichtig und entscheidend für ihr Unternehmen. Und die dritte Gruppe, das sind die Selbstzweifler und das ist vor allem die jüngere Generation, die nie so richtig weiß, ja passt das jetzt, die Veränderung, ja so wir es jetzt wirklich, ah, das müsste man vielleicht nochmal durchdiskutieren und damit natürlich den Veränderungsprozess blockieren. Diese drei Arten von Gruppierungen, die wir dort vorfinden, die erschweren natürlich den Unternehmen jede Art von Veränderung.
Und was für einen Anteil haben die an dem Personalstamm in dem Unternehmen? Also ist es die Hälfte oder sind es 60% oder sind es vielleicht nur 20%, aber sind sehr wirkmächtig oder sehr laut?
Also es sind die Mehrzahl der Menschen, die dort aktiv nichts verändern wollen, also sprich gegen die Veränderung sich wehren. Und die bringen natürlich auch sehr lautstark ihre Probleme nach außen, insbesondere der Besserwisser und der Verdränger. Der Selbstzweifler ist eher einer, der stillbremst, also sprich einfach nichts tut, einfach wartet, abwartet, vergleichbar mit der neutralen Masse, die wartet, bis irgendetwas passiert und damit natürlich jede Veränderung im Keim zerstört, was dann wieder spürbar ist in entsprechenden Kennzahlen der Unternehmen.
Wissen Sie, ob das parallel zur Gesellschaftsstruktur verläuft oder unterscheiden sich da Unternehmen und Gesellschaft?
Nein, das ist auch nach unseren Studien und Erkenntnissen auch in der Gesellschaft erkennbar, dass wir, man sieht es an vielen Dingen hier, E-Mobilität zum Beispiel in Deutschland, wie lange brauchen wir, dass wir dort endlich begreifen, dass das die Zukunft darstellt. Digitalisierung, wir reden über 5G, aber wenn Sie heute mit dem Auto fahren, haben Sie auf der Autobahn nirgends ein durchgehendes Netz, werden ständig getrennt von Ihrem Teilnehmer dort. Und all das sind Dinge, die zeigen, dass wir in Deutschland immer mehr und mehr einen Stillstand haben, der sich natürlich auch in der politischen Landschaft wiederfindet. Kaum Entscheidungen getroffen werden, keine Wirtschaftsprogramme aufgesetzt werden. Das ist alles so ein Wohlfühl, Sonnenscheingefühl. Also auch etwas, wo man verdrängt, dass eigentlich die Zeit schon längst reif wäre für Handlungen, für Entscheidungen, sei es steuerrechtlich, sei es klimatechnisch, egal was es ist. Aber man verdrängt die Situation. Und das zeigt sich auch in den Unternehmen. Also das zieht sich in Deutschland durch alle Ebenen hindurch.
Das heißt, es ist nicht so, dass diese drei Typen, die Sie gerade benannt haben, dass die nur in den Führungsebenen sind, sondern die sind auch in der mittleren oder auch unteren Hierarchieebene?
Absolut, absolut. Die sind in allen drei Ebenen vertreten. Wenn man es versucht zu quantifizieren, stellt man fest, dass unterhalb der Geschäftsleitung des Vorstandes oder der Inhaber in der darunterliegenden Ebene ein Großteil dieser drei Typen sich befindet, aber natürlich auch darunter bei den Mitarbeitern und in der Belegschaft. Also das zieht sich schon quer durch alle Ebenen durch.
Jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile über Deutschland gesprochen und über Deutschland zu meckern ist, müssen wir jetzt, sage ich Ihnen nichts Neues, ist ein bisschen en vogue, das machen wir gerne. Aber ist das tatsächlich ein typisch deutsches Problem oder ein Problem deutscher Unternehmen und der deutschen Gesellschaft oder kann man das auch in anderen Ländern finden, dass Menschen beratungsresistent sind?
Also ich würde das jetzt nicht auf das Thema Deutsch beziehen. Also Sie haben recht, man meckert gerne über Deutschland, das ist en vogue, aber das meine ich nicht, sondern mir geht es mehr darum, dass wir erkennen müssen, dass immer dann, wenn der Wohlstand zu lange, zu stabil ist, werden wir faul und bequem. Das macht uns einfach fett, was Veränderungen anbelangt. Und wir haben natürlich sehr lange eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben sehr lange, Gott sei Dank, geringe Arbeitslosenzahlen. Aber das macht uns halt auch gegenüber Veränderungen eher etwas träge. Und das ist egal, ob das jetzt in Deutschland ist oder in Frankreich ist. Es geht um die Situation einer Gesellschaft. Und wenn die Gesellschaft sich in einer sehr langfristigen, stabilen, wohlwollenden Situation befindet, wird die Notwendigkeit, sich anzupassen, einfach zurückgeschraubt. Wir haben 1980 schon über den Klimawandel gesprochen, dass es dort Probleme gibt. Und es wurden schon in den 70er Jahren Bücher veröffentlicht, die das Szenario, was heute eintritt, gezeigt haben. Aber weil wir es immer in den Griff kriegen und weil wir da keinen unmittelbaren Leidensdruck direkt haben, tun wir auch nichts. Und wenn kein Leidensdruck da ist, dann haben wir sowohl in Unternehmen als auch in Gesellschaften das Problem, dass die Notwendigkeit von Veränderungen eher negiert, verdrängt oder aber mit Besserwisserei zerredet wird.
Das heißt, wir müssen den Karren erst gegen die Wand fahren, um unsere Beratungsresistenz uns selbst einzugestehen, um dann irgendwie was besser zu machen? Oder gibt es vielleicht noch einen Weg raus aus dieser Sackgasse?
Also extrem formuliert haben Sie recht. Extrem formuliert ist es so, dass wir erst den Karren gegen die Wand fahren müssen, damit es dann dementsprechend jeder wach wird und etwas tut. Aber es gibt natürlich auch, da hat uns ja die Psychologie sehr viele Möglichkeiten gezeigt, wie man auch natürlich Druck aufbauen kann, indem eben zum Beispiel Greta auf die Straße geht und da Druck entsteht durch einfach Hinterfragen von bestimmten Dingen oder in Unternehmen dann einzelne Gruppierungen einfach die Initiative ergreifen und den Gesetz des Faktischen aufbauen und etwas Neues entwickeln. Da kann man schon etwas tun, ist mühseliger, obwohl natürlich so ein Crash anstrengender ist und belastender ist, aber diese eher leichte, weiche Form ist natürlich sehr mühselig. Aber auch da kann man schon erfolgreich Veränderungen einleiten und da kann ich auch nur jeden aufmuntern und auch darum bitten, dass er das tut, weil Veränderungen sind die Quintessenz dessen, was im Moment gerade nicht nur en vogue, sondern notwendig ist.
Ich bin ja froh, dass er nicht gesagt hat, dass wir einen Krieg brauchen. Der Wirtschaftspsychologe Winfried Neuen ist nicht ganz so zufrieden mit der Beratungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und auch der deutschen Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Der britische Wettanbieter Paddy Power nimmt keine Wetten mehr auf das Geburtsdatum des ersten Kindes von Meghan und Prinz Harry an. Damit reagiere das Unternehmen auf einen riesigen Anstieg von Wetteinsätzen. Der deutet darauf hin, dass irgendjemand etwas weiß, erklärte Paddy Power. Dies zusammengenommen mit Gerüchten und Spekulationen habe den Buchmacher davon überzeugt, dass das achte Urenkelkind der britischen Königin Elisabeth II. Bereits auf der Welt ist. Das Wettbüro William Hill hatte bereits am 9. April die Wetten über das Geschlecht des royalen Babys ausgesetzt. Wie ein Sprecher von William Hill mitteilte, sei es egal gewesen, welchen Betrag das Wettbüro angeboten habe. Die Leute setzten weiter auf ein Mädchen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.